NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Diese Logo-Ausgabe steht ganz im Zeichen von Mobilität. Im Schwerpunkt die Verlagerung des Güter- und Personenverkehrs auf die Schiene. Was können der neue Gotthard-Basistunnel und die noch im Bau befindliche Londoner Schnellbahnlinie Crossrail für umweltfreundlichen Transport leisten, auch um vielleicht den Klimawandel aufzuhalten? In Norddeutschland werden in 2 Wochen 1000 Bürger mobilisiert, um eigenhändig Proben von Mikroorganismen aus der Nord- und Ostsee zu entnehmen. Und die internationale Luft- und Raumfahrtmesse ILA in Berlin weckt Visionen für die Erkundung des Weltalls. Im Durchblicker geht es schließlich um eine Nährstofflösung für die Pflanzenzucht auf Mond und Mars, wenn der Mensch dort in Zukunft länger verweilt. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Zunächst zum konventionellen Flugverkehr auf der Erde. Es gibt Fotografien aus den 50er oder 60er Jahren, da quellen noch dicke Rußschwaden aus den Triebwerken von Passagierflugzeugen. Doch das ist längst nicht mehr so. Die Turbinen sind effizienter und sauberer geworden. Ruß wird weiterhin ausgestoßen. Man sieht ihn nur nicht mit bloßem Auge, weil die Partikel winzig klein sind im Nanometerbereich. Diesel-Pkw haben auch dieses Feinstaubproblem und deshalb Partikelfilter, die allerdings nicht das leisten, was sie sollen und können. Flugzeuge hinken ebenso bei der Abgasreinigung hinterher, auch weil ihre Emissionen viel schwieriger zu messen sind als bei Diesel-Pkw. Schweizer Forscher fanden eine neue Messtechnologie. Sie wird sogar zum Weltstandard. Volker Mrasek traf die Entdecker auf dem Flughafen Zürich.
Flughafen Zürich, ein Gebäude der Wartungsfirma SR Technics. Darin ein Teststand so groß wie eine Turnhalle. Am vorderen und hinteren Ende 2 riesige Rollläden, die gerade hochfahren. So kann Umgebungsluft förmlich durch den langgestreckten Raum gesogen werden, um zu durchströmen, was hier später geprüft wird, das Düsentriebwerk eines Passagierflugzeugs.
Im sozusagen hinteren Bereich der Halle wird es über eine Krananlage unter die Decke gezogen, dort verriegelt und dann analog wie eigentlich an einem Flugzeug gefahren oder betrieben.
Frithjof Siegerist, der verantwortliche Ingenieur für den Teststand. In der schallisolierten Werkhalle ist es seit kurzem möglich, Triebwerke nicht nur zu warten, sondern auch ihren Schadstoffausstoß zu erfassen. Und zwar genauer als je zuvor. Dafür wurde eine neue Abgasmesstechnik entwickelt und installiert. Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt und der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA.
Das surrende Geräusch ist diese Abgassonde, die vertikal und horizontal hinter dem Triebwerk verfahren werden kann.
Auch der Blick von Benjamin Brehm klebt jetzt an der Decke. Der Umweltingenieur ist Projektleiter auf Seiten der EMPA.
Man kann es beschreiben wie ein Riesenrüssel. Er wiegt im Gesamten etwa 850 Kilogramm, also die ganze Konstruktion. Vorne hat man ein spezielles Material, das ist hochtemperaturbeständig bis ca. 850 Grad. Die Abgase im Schnitt bei höchstem Startschub werden bis etwa 700 Grad heiß.
Düsenjets tanken Kerosin. Wenn es verbrennt, entsteht Ruß. Die Triebwerke produzieren aber keine dunklen Rauchschwaden mehr wie früher, sondern nur noch winzige Partikel, die man nicht sieht. Dieser Feinstaub kann tief in unser Lungengewebe vordringen, wenn wir ihn einatmen. Und das ist das Problem. Rußpartikel im Abgas, so zum Beispiel von Diesel-Pkw, gelten sogar als krebserregend. Mit dem neuen Messverfahren lässt sich nun erstmals bestimmen, wie viel Feinstaub Flugzeuge in die Luft blasen. Benjamin Brehm weiß inzwischen, schon wenn die Maschinen im sogenannten Taxischub zur Startbahn rollen, ist es wesentlich mehr als beim Diesel-Pkw mit Partikelfilter.
Im Taxischub eine Sekunde vom Triebwerk Laufzeit entspricht etwa 60 Kilometer Autofahrt. Also von einem Euro 6 Dieselfahrzeug mit Filter. Man hat praktisch keine Massenemissionen mehr, sie sind extrem klein, diese Partikel, dafür hat man eine sehr hohe Anzahl.
Die EMPA-Forscher haben es geschafft, diesen Ultrafeinstaub präzise und in Echtzeit zu messen. Das klappt, weil sie das Abgas zügig mit Luft verdünnen. Dadurch können die feinen Rußpartikel nicht mehr verkleben, was sie sonst gerne tun. Die internationale Luftfahrtorganisation ICAO hat das Verfahren jetzt zum weltweiten Messstandard erhoben. Ab 2020 sollen alle neuen Triebwerke nach der Methode zertifiziert werden. Stoßen Düsenjets also bald weniger ultrafeine Rußpartikel aus? Die geeignete Messtechnik allein genügt da sicher nicht. Die ICAO müsste dann auch Grenzwerte für Feinstaub aus Flugzeugturbinen festlegen. Ob es dazu kommt, steht aber heute noch nicht fest.
Man hört jetzt gerade nicht so viel.
Zurück im Triebwerksprüfstand.
Wir stehen jetzt hier im Operator Room. Ein Operator bedient den Schubhebel, der analog wie im Flugzeug ist. Der zweite Operator, der gibt die Testsequenz vor, bedient aber nicht den Schubhebel.
Bei ihren Abgasmessungen am Flughafen Zürich haben die Forscher auch herausgefunden, wie sich der Ausstoß von Feinstaub reduzieren ließe. Ein Partikelfilter wie im Auto komme nicht in Frage, sagt Benjamin Brehm. Er würde die Triebwerksleistung mindern, da Flugzeuge einen Teil ihres Schubs aus dem heißen Abgas bezögen.
Der größte Einfluss ist der Treibstoff. Und unsere Forschung hat eigentlich gezeigt, wenn man die Aromaten reduzieren könnte im Flugzeugtreibstoff, zurzeit sind die etwa bei 18% Volumen, könnte man auch die Feinstaubemissionen nach unten bringen.
Aromaten sind ringförmige Kohlenwasserstoffe, die aus dem Rohöl stammen. Ein typischer Vertreter sei Naphthalin, sagt Lukas Durdina, Maschinenbauingenieur und Doktorand an der ETH Zürich.
Wir haben gefunden, wenn man die Aromaten nur um 5% reduziert, können die Emissionen halbiert werden.
Bio-Kerosin aus Algen oder anderen Pflanzen ist hier ein anschauliches Beispiel. Bei ihm liegt der Aromatenanteil oft bei lediglich 8% und nicht bei 18. Genau deswegen verbrennt das Bio-Kerosin viel rußärmer als normaler Treibstoff. In ihrem Triebwerksprüfstand wollen die Forscher das jetzt noch genauer untersuchen. Es gibt also einen Weg, mit dem man die Feinstaubemissionen aus dem Flugverkehr rasch verringern könnte. Zumal der Biosprit mit den wenigen Aromaten bereits eine Zulassung hat. Auch beim normalen Kerosin könnte man sich in diese Richtung bewegen. Die Luftfahrtbranche muss es nur wollen.
Abgase aus Flugzeugtriebwerken, Volker Mrasek über eine vielleicht saubere Zukunft.
Set to sail at sea so young. She was only 17, I'm told. This is not about assigning blame, but it was wrong when she.
Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung. Der Gotthard-Basistunnel und die Londoner Crossrail-Schnellbahnlinie sind zwei herausragende Innovationen für die Verlagerung des Güter- und Personenverkehrs auf die Schiene. Manche Visionen reichen so weit, im Jahre 2050 ganz ohne Lkw und Pkw in Europa mobil zu sein und zugleich die Klimaziele der Vereinten Nationen mit der 2-Grad-Grenze doch noch einhalten zu können. Der Gotthardtunnel ist mit 57 Kilometern der längste Eisenbahntunnel der Welt. Zudem bildet er einen von 9 Korridoren des transeuropäischen Verkehrsnetzes der Europäischen Union. Er verbindet die Nordseehäfen Antwerpen, Rotterdam sowie Amsterdam über das Rheintal nach Basel und weiter nach Mailand und Genua. Die Deutsche Bahn wird mit 9000 Zügen pro Jahr einer der Hauptnutzer sein. Hans-Jürgen Maurus zieht Bilanz dieser technischen Meisterleistung.
Nicht nur die Tunnelbohrmaschinen des badischen Unternehmers Martin Herrenknecht, die alle 2 Röhren des längsten Eisenbahntunnels der Welt durch den Gotthard hindurchgefräst haben, sind ein Wunderwerk der Technik. Der gesamte Gotthard-Basistunnel ist ein technisches Meisterwerk. 10 Jahre Vortriebsarbeiten, Sondierungsbohrungen, Einbau hochmoderner Signal- und Sicherungstechnik, Störzonen, Einbruch bei den Tunneldecken, Bergwasser, das den Bohrkopf von Gabi 2 lahmlegte, 5 Monate stand der gigantische Lindwurm still, erinnert sich Bohrspezialist Martin Herrenknecht, doch eine Lösung musste her.
Das passiert im Tunnelbau, bin dann runtergeflogen. Wir haben dann besprochen mit der Baufirma, sehr kollegial, was wir machen und wie wir die Situation lösen. Wir mussten dann Schild etwas freisprengen und dann ist es wieder gelaufen. Man musste Umgehungsstollen bauen und dann praktisch eben die Maschine freisprengen.
Die Herausforderungen am Gotthard waren immens. 13,5 Millionen Kubikmeter Fels wurden herausgebrochen. Die Mineure hatten wegen Hitze und Staub Enormes zu leisten, so Alptransit-Chef Renzo Simoni.
Weil wir solch große Bergüberlagerungen haben, dass die Temperatur vor Ort unten, die natürliche Felstemperatur, bis 45 Grad hoch ist. Und das musste dann jeweils auf diese 28 Grad runtergekühlt werden. Das war eine logistische Herausforderung für den Unternehmer, war aber eben nötig, um die Arbeitsbedingungen herzustellen, die vom Gesetz her vorgegeben sind.
Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen kamen 9 Mineure ums Leben, aber keiner durch einen Felssturz. Die Flachbahn für Hochgeschwindigkeitszüge verlangte nach einem Spezialbeton, bestätigt Alptransit-Boss Simoni.
Dazu brauchte es ergänzend spezifische Betonrezepturen. Da hat man intensive Tests gemacht, man hat die Industrie dazu eingeladen, solche Betonrezepturen zu entwickeln, die zusammen mit diesen aufbereiteten Zuschlagstoffen aus Ausbruchmaterial einen Beton ergeben haben, der den Qualitätsanforderungen primär natürlich punkto Druckfestigkeit entspricht. Es gab dann am Schluss verschiedene zertifizierte Betonrezepturen. Und die Unternehmer, die Angebote unterbreitet haben, mussten eines dieser Betonrezepturen auswählen und in ihre Offerte integrieren.
Auch das Thema Sicherheit wurde großgeschrieben, spezielle Feuerschutzmaßnahmen ergriffen. So wurden für die Schiebetüren, die alle 325 Meter bei Notfällen den Zugang zu Querstollen ermöglichen, mehrere Prototypen entwickelt.
Dazu hat man auch umfangreiche, intensive Versuche durchgeführt, um eben herauszufinden, welche Türen diesen Anforderungen genügen. Und das waren natürlich dann zunächst einmal Prototypen der Offertsteller. Man hat dann festgestellt, dass diese Prototypen nicht die Anforderungen bringen können, die vorausgesetzt sind. Und man musste dann diese Prototypen weiterentwickeln, bis man auf einem Standard war, der dann eben diesen Anforderungen punkto Feuerwiderstand und Druckfestigkeit entsprochen hat.
Die größte Gefahr beim längsten Eisenbahntunnel der Welt: Feuer. Es gibt Nothaltestellen für den Ernstfall, beruhigt Renzo Simoni.
Wir haben ja in den Drittelspunkten des Tunnels 2 solche Nothaltestellen mit verbreitetem Bankett, damit die Leute sich besser bewegen können. Die Leute können dann eben dort via Seitenstollen in den Fluchtstollen gelangen und somit in die andere Tunnelröhre. Und diese Haltestellen kommen zum Einsatz in einem Notfall, wenn ein Zug aus irgendeinem Grund anhalten muss, weil er nicht mehr fähig ist, das Portal aus eigener Kraft zu erreichen. Und dann wird der Zug an dieser Stelle evakuiert. Es fährt ein Rettungszug ein in diejenigen Röhre, die nicht betroffen ist von diesem Ereignis. Und dort werden die Leute dann aufgenommen und aus dem Tunnel geführt.
Bei der Streckenführung mussten angesichts einer Felsüberlagerung von rund 2300 Metern die Stauseen im Gotthardgebiet vermieden werden. Beim Zwischenangriff in Sedrun wurde erst ein 1000 Meter langer Zugangsstollen waagrecht in den Berg getrieben, um danach 2 vertikale Schächte 800 Meter tief auf das Tunnelniveau abzuteufen. Der Gotthard-Basistunnel ist also mehr als nur ein Loch. Und der Jubel nach dem entscheidenden Durchbruch war entsprechend groß.
Der Probebetrieb im Gotthard-Basistunnel läuft seit Mittwoch, soweit Hans-Jürgen Maurus.
Still I wonder if you wanted to. Where did she go?
In London ist die neue Schnellbahnlinie Crossrail im Bau, 113 Kilometer lang. Sie reicht von Reading und Maidenhead im Westen bis nach Shenfield und Abbey Woods im Osten. Die Bauarbeiten für die Elizabeth Line begannen im Mai 2009 und sollen 2018 abgeschlossen sein. Mehr als 10.000 Arbeiter schuften an 40 Baustellen. Kernstück ist ein neuer Eisenbahntunnel, der die Great Western Main Line an ihrem jetzigen Endbahnhof Paddington mit der Great Eastern Main Line am Bahnhof Stratford verbinden soll. 40 Bahnhöfe wird die Schnellbahn haben, darunter 10 neue. 21 Milliarden Euro soll das alles kosten. Stefanie Pieper hat die Baustelle besucht.
If you look down this hole here, that is level minus 6. That is where the trains are going to run.
Bauleiter Andy Scholes zeigt in den rund 40 Meter tiefen Schacht. Hier werden im Jahr 2018 die ersten Züge fahren. Der Tunneldurchbruch dafür ist geschafft, millimetergenau, an diesem künftigen Bahnhof Farringdon. 3 Jahre lang haben sich zuvor riesige Tunnelbohrmaschinen präzise durch den Londoner Untergrund gegraben, schwärmt Projektmanagerin Linda Miller.
State-of-the-art Heron Connect Machines, all 8 of them, incredibly high quality.
Der deutsche Hersteller Herrenknecht aus Baden-Württemberg hat die 8 Tunnelbohrer mit Schildvortrieb geliefert, die sich geduldig durch das Erdreich aus Lehm, Kalkstein und Sand schaufelten. So wie hier tief unter der City die nach der Queen benannte Maschine Elizabeth. Im Schnitt 38 Meter am Tag ging's vorwärts, in Summe 42 Kilometer. Herrenknecht-Projektleiter Gerhard Wehrmeier ist zufrieden.
Crossrail ist für uns wichtig, auch was die ganzen Montagen angeht. Diese fortwährende Begleitung über Jahre, ein wichtiges Projekt. Wir sind sicherlich der größte Lieferant, sind von daher Weltmarktführer und da sind wir auch sehr stolz drauf und das verteidigen wir auch.
Crossrail ist bislang, wie die Engländer sagen, on time and on budget, im Zeitplan und im Kostenplan. Angesichts der Probleme bei etlichen deutschen Bauprojekten mag dies überraschen. Entscheidend sei ein konsequentes Risikomanagement, so Projektleiter Simon Wright. Crossrail sei tough, aber machbar.
Why would you be surprised? I think the industry has moved on in terms of their ability to manage risk. It's all about risk management. It's tough, but it's doable if you have the right mindset.
Herrenknecht ist nicht die einzige deutsche Firma, die bei Crossrail mitwirkt. Siemens wird die Signaltechnik für den Bahnverkehr liefern. Nachdem der Tunnel fertig ist, startet nun die nächste Projektphase, der Ausbau der 10 Bahnhöfe, das Verlegen der Gleise sowie die Installation aller technischen Anlagen. Die größte Herausforderung ist, dass am Ende alle Systeme pünktlich ineinander greifen, sagt Crossrail-Manager Terry Morgan.
The truth of the matter is that at the end of the day is the systems integrated. Testing, commissioning, that undoubtedly will be the biggest challenge as we make it fit.
Die Investition rechne sich aber nicht nur für London, sondern für das ganze Land, meint er. Finanziert fast ausschließlich von der öffentlichen Hand. Umgerechnet mehr als 20 Milliarden Euro lassen Staat und Stadt sich das Projekt kosten. Crossrail wird die Reisezeiten zwischen der Innenstadt und dem Flughafen Heathrow sowie dem Finanzviertel Canary Wharf erheblich verkürzen. Die Immobilienpreise entlang der Crossrail-Strecke steigen bereits. Die Londoner ärgern sich zwar über die vielen Baustellen in der Stadt und zwischenzeitlich murrten Bauarbeiter über ihre Arbeitsbedingungen, aber alles in allem klingt es nach einer Erfolgsgeschichte. Nur was passiert jetzt eigentlich mit den mächtigen Tunnelbohrmaschinen? Bauarbeiter Roger Mears weiß es.
Most valuable bits of the machine, so that will be sent back to Germany to be used on other tunneling projects by Herrenknecht.
Die meisten der 8 Maschinen werden demontiert, die wertvollen Teile zurück zum Hersteller Herrenknecht gebracht und dort recycelt für den nächsten Tunnelbau.
Die Elizabeth Line soll Londons Verkehrsprobleme lindern, Stephanie Pieper berichtete.
Who still needs you?
Die EU-Forschungsinitiative Shift to Rail fördert innovative Lösungen mit rund 1 Milliarde Euro, um unter anderem die Pünktlichkeit der Züge um 50% zu verbessern sowie die Kapazitäten im europäischen Bahnverkehr zu verdoppeln. Professor Jürgen Siegmann leitet seit 1997 das Fachgebiet Schienenfahrzeuge und Bahnbetrieb am Institut für Land- und Seeverkehr der Technischen Universität Berlin. Er hat zahlreiche nationale und internationale Forschungs- und Beratungsprojekte betreut, insbesondere zu den Themenbereichen Schienengüterverkehr, Optimierung des Schienennetzes sowie Softwareentwicklung im Schienenverkehr. Ich habe ihn zunächst gefragt, welche Fortschritte der Gotthard-Basistunnel bringen kann.
Wir haben doch das beschrieben, den Anteil der Schiene am Verkehrsaufkommen, Personen- wie Güterverkehr, möglichst hoch zu bringen, größer als heute. Und dann muss die Schiene attraktiver werden. Attraktiver kann sie werden durch kürzere Fahrzeiten. Und da ist der Tunnel und auch andere Ausbauten ein großer Beitrag dazu. Und durch Kostenreduktion, und das heißt Effizienzsteigerung. Wenn mehr Leute im Zug sitzen, wenn mehr Güter pro Zug transportiert werden, kostet das dasselbe, bringt mehr Erlöse, haben wir einen großen Erfolg.
Die Mobilität hat sich ja in den letzten Jahren weiter gewandelt. Es gibt immer noch die Konkurrenz der Billigfluggesellschaften, die subventioniert werden. Auch die Fernbusse in Deutschland haben den Markt sehr zu Ungunsten der Bahn verändert. Da sind keine Gewinne zu erzielen. Es wird subventioniert durch Abschreibungsmodelle. Schauen wir mal auf das Gesamtbild in Europa. Da ist ja im Jahr 2014 die letzte Statistik. Danach sind unter 1% europaweit nur im Personenfernverkehr. Dann haben wir 12% etwa in der sonstigen Bahntransporte. Das sind Güter und Waren. Wir haben 50% der Mobilität noch auf der Straße und 33% ist der sogenannte Hochseefrachtverkehr. Was muss konkret getan werden angesichts der bevorstehenden Marktliberalisierung, damit die Bahn wettbewerbsfähig wird und wieder mehr Güter auf die Schiene kommen?
Im Güterverkehr gilt das Gleiche, wir müssen attraktiver werden. Und da haben wir einige Innovationen bei uns durchgeführt. Wir haben versucht, den durchweg 740 Meter langen Zug zu schaffen. Wir haben Ausbau des kombinierten Verkehrs, weil wir ja nicht mehr mit der Schiene in jede Ecke gehen können, um da die Ladung abzuholen. Das ist zu teuer, weil die Anlagen auch zu teuer sind und die Privatgleisanschlüsse von Kunden nicht mehr akzeptiert werden. Lange Strecke auf der Schiene, kurze Strecke im Zu- und Ablauf auf der Straße.
Eine Studie des Fraunhofer Instituts belegt, dass die Bahnen allein den angestrebten Wandel nicht bewältigen können. Es geht um eine strategische Verkehrsraum- und Stadtplanung. Wie kann das Ihrer Ansicht nach koordiniert werden mit den anderen Forschungsbereichen?
Wir haben schon 20 Jahren angefangen, Güterverkehrszentren zu planen. Das heißt also spezifische Orte mit Umschlags- und kombinierten Verkehr und rumrum die Industrieansiedlung. Also nicht ein klassisches Gewerbegebiet, sondern eben bahnaffine bzw. Containerverkehre, die auch lange Strecke dann eben bringen. Und das ist inzwischen bundesweit so, dass jede Gemeinde oder jeder große Bereich, der Industrieansiedlung hat, versucht, den Transport mitzudenken und nicht irgendwo eine Ackerfläche zum Industriegebiet zu machen, ohne Anschluss an Autobahnen, an Bahnen, an Zugang zum kombinierten Verkehr. Und das hilft uns schon.
In den Jahren 2014 bis 2020 wird von der EU insgesamt eine Summe von 22,5 Milliarden Euro für Verkehrsprojekte bereitgestellt. Darin enthalten ist aber nur 1 Milliarde Euro für Forschungszwecke, für Innovationen in Ihrem Bereich. Das betrifft das sogenannte Shift-to-Rail-Programm. Reichen denn die Fördermittel überhaupt aus?
Naja, als Forscher sagt man natürlich nein. Aber es ist schon ein großer Schritt voran. Die Industrie hat sich da sehr engagiert, hat aber auch ihre eigenen Ideen dazu. Es ist bedingt, dass die Industrie dann auch auf die Universitäten zugreift, um Hilfe zu bekommen, ja, hier und da. Aber die Bedingungen sind meistens so, dass eben entweder die großen Beratungsbüros oder eben die Industrie selbst die Arbeiten dann macht und damit vielleicht auch nicht die gesamte Breite, die man denken muss, denn auch vor sich nimmt, sondern das sektoral sehr betrachtet. Wir haben seit Jahren auf der Agenda, dass wir unser Güterwagenpark total renovieren müssen. Wir brauchen Telematik am Güterwagen, wir brauchen eine automatische Kupplung, damit wir längere, schwere Züge fahren können und schneller fahren können und damit einen großen Sprung machen können. Aber die Industrie die Nutzer verweigern uns das. Das wäre so teuer. Da ist die Industrie aber auch aufgefordert, technische Lösungen in der Richtung zu bringen, die bezahlbar sind. Und wenn wir automatisch fahren, müssen wir das mit sehr viel Aufwand garantieren, die gleiche Sicherheit. Und wenn die Politik erlaubt ist, die LKWs und Busse und so weiter, immer also locker, egal welches Risiko damit verbunden ist, automatisch fahren können, nur um die technisch zu forcieren, und wir gucken wieder mal in die Röhre, dann würde ich das nicht gut finden.
Das heißt also, das selbstfahrende Auto, was ja schon in Braunschweig und in Kalifornien unterwegs ist, in der Realität wird mehr gefordert als die Forschungsanstrengungen in Ihrem Bereich.
Ja, das ist eben ein Hype, dieses automatisierte Fahren, autonomes Fahren auch. Nur die Gesellschaft muss sich überlegen, wie sie das verantwortbar realisieren kann. Ich habe nichts dagegen, nur ich möchte nicht, dass wir als Schiene mal wieder so große Hürden vorgesetzt bekommen, dass es bei uns leider nicht geht, weil die Gewerkschaft das nicht will oder sonst irgendwo und woanders eben locker und die Sachen weggenommen werden.
Und letztlich ist ja auch alles ein Wettrennen gegen die Zeit, gegen die Mobilität, die sich so schnell verändert, auch wenn die Leute immer häufiger ja stecken bleiben, sei es durch einen verspäteten Zug, sei es durch Staus auf der Autobahn, selbst in den Städten. Busse und Privatfahrzeuge, Lieferfahrzeuge kommen nicht mehr durch. Was ist Ihre Mobilitätsprognose? Können wir wirklich davon ausgehen, dass wir vielleicht in 10 Jahren trotz eines Mehraufkommens eine einfachere, eine bessere Mobilität haben?
Das hoffe ich doch. Also ja, können wir sicherlich davon ausgehen. Andererseits müssen wir uns überlegen, dass wir die Wege minimieren können durch gute Zuordnung und auch durch Informationssysteme. Das weiß ich noch nicht, ob das, haben wir jetzt heute alle unser Smartphone, ob das aber wirklich zur Wegeminimierung oder eher zur Erleichterung, meistens doch gleich nebenan, von weiteren Wegen auch geführt hat oder häufigeres Fahren. Das müsste man mal genau untersuchen. Aber ich habe da die Hoffnung, dass die Telematik und alles, was damit zu tun hat, uns dort einen Umweg hindert und Gelegenheiten uns schafft, die neu und mit kurzen Wegen erreichbar sind. Also ich kann dann den Weg zum Aldi, sagen wir nur, antreten, wenn ich weiß, was es da gerade derzeit im Angebot gibt. Und deswegen bin ich gut, wenn ich vorher mich informiere.
Soweit Professor Jürgen Siegmann. Er leitet seit 1997 das Fachgebiet Schienenfahrzeuge und Bahnbetrieb am Institut für Land- und Seeverkehr der Technischen Universität Berlin. Und damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von William Fitzsimmons. Die CD mit dem Titel Charleroi Pittsburgh Volume 2 erschien bei Grönland. Unsere Meere und Ozeane sind voller winziger Lebewesen, die so klein sind, dass wir sie mit dem bloßen Auge nicht erkennen können. Diese Mikroorganismen sind von allergrößter Bedeutung. Ohne sie ginge auf unserer Erde gar nichts, weder im Wasser noch an Land. Trotzdem sind sie noch weitgehend unerforscht. Um das zu ändern, wollen Wissenschaftler weltweit vom 19. bis 21. Juni Wasserproben sammeln. Ocean Sampling Day oder OSD heißt dieses Projekt, das im Rahmen des laufenden Wissenschaftsjahres Meere und Ozeane stattfindet. In Deutschland können sich auch Hobbyforscher am Wasserprobensammeln beteiligen. Thomas Samboll weiß mehr darüber.
Ganz vorsichtig öffnet Professor Frank-Oliver Glöckner von der Jacobs University in Bremen ein kleines durchsichtiges Tütchen. Darin eine wenige Zentimeter lange Plastikröhre, in der ein dicker weißer Wattebausch zu stecken scheint. Der Meeresbiologe erklärt.
Das sind Plastikkartuschen, auf denen die Bakterien liegen bleiben, wenn man sie durchfiltriert. Also das ist wie ein Kaffeefilter, auf dem der Kaffee liegen bleibt. Bei uns bleiben die Bakterien drauf liegen.
Der Filter gehört zu den wichtigsten Sammelutensilien, die die Bremer Meeresforscher extra für die Bürgerwissenschaftler zusammengestellt haben. Dazu gehören zum Beispiel auch noch eine 50-Milliliter-Spritze, ein pH-Teststreifen, ein kleines Erklärheft und ein Protokollbogen, wie ihn auch die Profis ausfüllen müssen.
Also die Idee ist, dass die Leute einen Eimer nehmen oder so, Wasser nehmen, dann eben daraus sozusagen das Wasser mit der Spritze aufziehen, dann den Filter draufschrauben und dann schön fleißig durch den Filter das Wasser durchdrücken, bis der Filter zu ist und nichts mehr durchgeht. Und dann sind alle Bakterien, die liegen bleiben können, auf dem Filter auch liegen geblieben. Dann ist er eben nicht mehr so schön weiß, das geht Von braun, grün, schwarz, alles Mögliche haben wir da schon gesehen.
Insgesamt stehen 1000 solcher kleinen Sammelpäckchen für die Bürgerwissenschaftler zur Verfügung. Hobbyforscher bekommen sie beim Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen oder über die Internetadresse mai-osd.org. Aber ausgerechnet Mikroben? Hätten sich die Wissenschaftler nicht ein attraktiveres Sammelobjekt an Nord- und Ostsee oder an den großen Zuflüssen aussuchen können als solche Winzorganismen, die man gerne auch mal mit Krankheiten in Verbindung bringt? Doch genau um solche Vorurteile geht es, erklärt Frank-Oliver Glöckner.
Das bessere Verständnis, dass Mikroorganismen in der Umwelt und im Meer natürlich zu 99,999% die Guten sind und nicht die Bösen. Bakterien, die meisten sagen, ih, die will ich nicht. In Wirklichkeit ist aber so, 50% des Sauerstoffs, den wir an Land atmen, wird tatsächlich von Bakterien im Meer produziert. Das heißt, jeder zweite Atemzug, den Sie tätigen, den ich tätige, stammt der Sauerstoff aus dem Meer. Und es ist uns auch ein Anliegen, dass im Bereich des Bürgerwissenschaftsprojekts, dass die Leute verstehen lernen, obwohl man sie nicht sieht und oftmals sie auch eher negativ belastet sind, dass sie eigentlich mit einer der wichtigsten Organismen sind, die im marinen System überhaupt vorhanden sind.
Die Forscher dagegen wollen möglichst viele Wasserproben haben, um mehr über die Vielfalt und die Funktionen von Mikroorganismen in Flüssen und Ozeanen zu erfahren. Besonders spannend finden sie dabei das Erbgut der Winzlinge, verrät die Meeresbiologin Julia Schnetzer vom Max-Planck-Institut.
Wenn wir die Gene anschauen, können wir eben auch verstehen, was für Funktionen diese Mikroben eventuell haben in der Umwelt. Also was wir jetzt zum Beispiel gerade gefunden haben oder uns gerade genauer anschauen, ist zum Beispiel ein Bakterium, das PET, also Plastik, abbauen kann. Und die haben wir tatsächlich gefunden und wir haben sie interessanterweise in sehr kalten Gewässern gefunden, was zum Beispiel für die Biotechnologie interessant sein könnte, weil natürlich niedrige Temperaturen weniger Energiekosten generell bieten. Und das ist jetzt so ein bisschen der neue Trend, zu gucken, was das Meer zu bieten hat.
Und das scheint wirklich eine ganze Menge zu sein. Dank der Mikroben aus dem Meer haben Wissenschaftler zum Beispiel auch ein neues Antibiotikum gefunden, so Julia Schnetzer. Welchen Einfluss aber hat der Mensch auf die Entwicklung solcher Mikroorganismen? Welche Rolle spielt der Nährstoffeintrag aus den Flüssen? Welche Rolle der Salzgehalt des Meeres? Gerade aus küstennahen Gewässern gibt es dazu noch sehr wenig Daten, weil in der Regel auf dem offenen Ozean Proben entnommen werden. Auch deshalb sei die Beteiligung von Bürgerwissenschaftlern, die Proben an Stränden und Flussufern nehmen, so wichtig. Schon im letzten Jahr hätten viele Forscher über die Ergebnisse ganz schön gestaunt, betont Projektleiter Frank-Oliver Glöckner.
Wie wir diese Daten gesehen haben, dass wir wirklich, ich sage mal, fast 75% neue Dinge gesehen haben, im Verhältnis zu dem, was das offene Meer inzwischen schon gezeigt hat, dann war uns klar, dass das Projekt tatsächlich etwas Neues liefern, im Sinne von vielleicht neue Organismen, vielleicht neue Funktionen, die wir so noch nicht gesehen haben, aber zumindest auch Sachen mit dem doch Einfluss der Küste, der offensichtlich größer ist, als ich ihn persönlich wahrscheinlich sogar erwartet hätte. Und das ganze Bürgerprojekt ist entstanden aus dem Wunsch der Bürger, sich an der Sache zu beteiligen.
Deshalb seien die Hobbywissenschaftler natürlich auch keine Datensklaven, lächelt Frank-Oliver Glöckner, so wie es manchmal bei solchen Gemeinschaftsprojekten unterstellt wird. Und, eher ungewöhnlich in der Forschung, alle Daten sollen auch öffentlich gemacht werden.
Sodass auch jeder Wissenschaftler oder auch interessierte Bürger sich diese Daten erstmal anschauen kann.
Das Probensammeln findet vom 19. bis 21. Juni statt, der Sommersonnenwende, dem längsten Tag des Jahres. Das ist mehr als pure Symbolik, betont Julia Schnetzer.
Das hat den Grund, dass es Studien gab im Ärmelkanal, wo eben über einen längeren Zeitraum die Bakterienvielfalt studiert wurde. Und interessanterweise haben sie da gefunden, dass immer sowohl am längsten als auch am kürzesten Tag, also 21. Juni oder 21. Dezember, die Bakterienvielfalt am höchsten oder am niedrigsten war. Es scheint wohl so, als ob die Tageslänge da einen Einfluss nimmt. Wir wissen nicht wirklich warum, aber deswegen haben wir diesen Tag gewählt. Und das sollte eigentlich jeder in der Lage dazu sein, das mitzumachen. Das war unser Ziel und ich hoffe auch, dass niemand ins Wasser fällt.
Das war ein Beitrag von Thomas Sambol. If I'd found you still alive, I can hear your heart from here.
It's so hard to forget.
dieser Woche war Berlin wieder das Mekka für Flug- und Weltrauminteressierte. Die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA öffnete ihre Tore auf dem Flughafengelände Berlin-Schönefeld. Neben Flugschauen und Firmenpräsentationen war eine Halle allein der Raumfahrt gewidmet, der sogenannte Space Pavilion. Hier hatten das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie Europas Weltraumagentur ESA Modelle europäischer Weltraumhardware aufgebaut. Von Satelliten über Raumschiffe bis hin zu Marssonden. Und irgendwo dazwischen befindet sich Europas Raumfahrt auch gerade. Ein Ende der internationalen Raumstation ist abzusehen und die Frage lautet, was kommt danach? Guido Meyer berichtet aus Schönefeld über Visionen zwischen Mond und Mars.
Europa muss sich entscheiden, raus aus der ISS oder an Bord bleiben. Soll die Europäische Raumfahrtagentur ESA weiterhin ihr Labor Columbus betreiben und damit fester Partner auf der internationalen Raumstation sein? Oder geben die leeren Kassen das nicht länger her?
Man muss auch die Kosten in Relation stellen. Deutschland gibt derzeit etwa 140 Millionen Euro für diese Station, also für die bemannte Raumfahrt aus im Jahr. Das ist jetzt gemessen an anderen Ausgaben nicht so sehr viel, also an anderen Forschungsausgaben vergleichbar. Insofern ist die Argumentation über die Kosten immer auch etwas kritisch zu sehen.
Hans-Jörg Dittus ist im Vorstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, für die Bereiche Technologie und Raumfahrtforschung zuständig. Er gibt zu, das Kostenmodell für die ISS läuft in 4 Jahren aus. Dann sollte eigentlich Schluss damit sein, dass Europa 7% der Gesamtkosten des Projekts trägt und davon wiederum Deutschland den Löwenanteil.
Wir zahlen ja einen Großteil mittlerweile davon. Das ist weit über 40%, das Deutschland an dem ISS-Betrieb derzeit aufbringt. Insofern ist es in Deutschland und für uns ein großes Problem. Aber der Gesprächsbedarf ist einfach auch, was die Finanzierung angeht, ja, immer eine etwas langwierige Geschichte, denn im europäischen Rahmen sind viele Partner zu fragen und zu diskutieren. Und das ist natürlich auch immer die Frage, was macht man und was lässt man?
Europas Raumlabor Columbus ist nicht nur ein Prestigeprojekt. Es ist vor allem wissenschaftlich interessant. Seit seinem Start 2008 ist es ununterbrochen ausgebucht. Privatfirmen und Universitäten mieten dort Manpower und Infrastruktur. Ihre Experimente werden in den Versuchsschränken und Experimentierracks an Bord des Labors platziert. Ein Astronaut, meistens ein europäischer, wird vor seinem Start darin geschult, die Hardware zu bedienen und den Versuch durchzuführen. Dies betrifft Materialwissenschaften, medizinische und andere Experimente. An seiner Außenseite verfügt Columbus außerdem über kleine Plattformen, auf denen biologische Proben direkt im offenen Weltraum ausgesetzt werden können. All diese Forschungsmöglichkeiten in der Schwerelosigkeit würden mit dem Ausstieg aus der ISS verschwinden. Gesichert sind sie derzeit nur bis 2020.
Prinzipiell ist natürlich die Möglichkeit auch gegeben, dass Europa aussteigt, aber ich glaube, dass das nicht passiert.
Der Generaldirektor der ESA, Johann Dietrich Wörner, hofft auf eine Einigung der 22 Mitgliedstaaten auf dem anstehenden Ministerratsgipfel in Luzern. Einigung heißt, das Raumlabor Columbus bliebe bis mindestens 2024 das Zuhause der Europäer im All.
Die bisherigen Gespräche zeigen, dass ja auch weiterhin die Mitgliedstaaten bereit sind, nicht nur bereit, sondern auch willens sind, an der Internationalen Raumstation sich zu beteiligen. Wir werden jetzt im Einzelnen sehen, was das finanziell bedeutet, wie wir das in den nächsten Monaten in ein gemeinsames Paket packen.
Am Willen der ESA also durfte es nicht scheitern, höchstens am Geld. Denn für weitere 4 Jahre Mitfluggelegenheiten ins All und damit Nutzung der ISS müsste Europa eine Gegenleistung erbringen.
Für die Nutzung der Internationalen Raumstation durch europäische Astronauten bezahlen wir kein Cash, sondern Tauschelemente. Ein Teil davon ist das sogenannte Service-Modul für die neue amerikanische Schwerlastrakete mit Urein, der neuen Kapsel an der Spitze. Bisher ist der Vertrag nur über das erste Service-Modul. Wir streben aber an, dass wenn jetzt auch die Zeichen der Mitgliedstaaten auf grün stehen für eine Verlängerung, dass wir dann auch ein zweites Service-Modul bauen.
Bislang war geplant, dass die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA alle weiteren Service-Module von der europäischen Industrie kauft. Bleibt Europa auf der ISS an Bord, könnte dies die kostenfreie europäische Gegenleistung sein.
Die für uns viel wichtigere Frage derzeit ist fast, was kommt danach? Wenn man die bemannte Raumfahrt weitermachen will, braucht man natürlich auch dann sowas wie eine Raumstation. Aber was auch klar ist, die muss deutlich billiger werden. Es muss schneller gehen, vieles.
Hans-Jörg Dittus denkt schon an die Zeit nach der ISS. Während Europa, so die Finanzlage es zulässt, weiterhin im erdnahen Orbit präsent bleiben möchte, zieht es die Amerikaner weiter hinaus ins All. Vielleicht zu einem Asteroiden. Oder doch zurück zum Mond? Oder irgendwann zum Mars?
Man muss ja natürlich überlegen, welchen Weg geht NASA? Das ist ja für uns die entscheidende Frage. Es hängt eben ganz stark davon ab, welche Formen des bemannten Raumflugs NASA anstrebt. Auch dort ändern sich die Pläne im Monatsrhythmus. Da wird viel diskutiert, aber auch viel wieder korrigiert.
Derzeit sieht es so aus, als stünde die amerikanische Mission, bei der Astronauten Material von einem Asteroiden untersuchen sollen, vor dem Aus. Und das böte für NASA und ESA die Möglichkeit einer ganz anderen Kooperation nach dem Ende der Raumstation, die auf dem Ministerratsgipfel im Dezember auf der Tagesordnung stehen könnte.
Man könnte sich ja auch vorstellen, dass man sehr viel direkter auf ein Ziel wie Mars zugeht. Und alle diese Konzepte, die werden ja noch diskutiert. Das werden wir sicher bald machen müssen, aber ob das bis Herbst gelingt, da habe ich so meine Zweifel.
Soweit Guido Meyer über neue Visionen der Raumfahrt.
Aus der Wissenschaft.
Eine gemeinsame Studie der Universität Oldenburg und der Jacobs University in Bremen belegt jetzt, dass Grünkohl deutlich besser gegen Krebserkrankungen vorbeugt als andere Gemüsearten. Bislang galt Brokkoli als bestes Antikrebsgemüse. Umso erstaunlicher war das Ergebnis, wonach manche Grünkohlarten 10-mal mehr krebsvorbeugende Substanzen enthalten als Brokkoli. Ihre besondere Wirkung verdanken sie einem hohen Anteil an sogenannten Glucosinolaten, also pflanzeneigenen Stoffen, die den Grünkohl vor gefräßigen Insekten schützen. Menschen dagegen profitieren von diesen Substanzen, denn beim Zerkleinern des Kohls werden die Glucosinolate in Senföle umgewandelt, die wiederum chemopräventiv wirken. Besonders norddeutsche Grünkohlarten wie Frostara, Neue Feen oder Rote Palme weisen einen hohen Anteil von Senfölen auf. Die Ergebnisse wurden im renommierten Journal of Agriculture and Food Chemistry veröffentlicht. In Deutschland fallen pro Jahr etwa 5,7 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Obwohl der Großteil der Verpackungen gewissenhaft in gelben Tonnen landet, können nur etwa 42%, zum Beispiel als Windel, Fleecepullover oder Stofftier, erneut verwendet werden. Insbesondere schwarze Kunststoffe ließen sich bisher nicht werterhaltend recyceln. Drei Fraunhofer-Institute haben nun gemeinsam eine spezielle Radarkamera entwickelt. Wenn der kleingeschredderte Plastikmüll über ein Fließband läuft, schickt die Radarkamera eine Terahertz-Strahlung, die zwischen Infrarotstrahlung und Mikrowellen liegt. Auf der anderen Seite des Strahls analysiert das System aufgrund der erhaltenen Spektren, um welche Kunststoffart es sich handelt. Binnen 35 Millisekunden fällt so die Entscheidung, ob das Teil über einen gezielten Luftstoß aus dem Kunststoff hinaus katapultiert wird oder darin verbleibt. Anfang 2017 soll die Kamera bereits Recyclinghöfen zur Verfügung stehen. Hodenschmerzen sind bei Jungen immer ein Notfall und sollten sofort behandelt werden. Zu dieser Empfehlung kommt die neue Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie. Bei einer Hodentorsion, so der Fachausdruck für die Hodendrehung, ist die Blutzirkulation über die versorgenden Gefäße gestört. Nicht rechtzeitig behandelt, kann dies bereits nach 6 bis 8 Stunden zum Absterben von Hodengewebe führen. Folgen können eine dauerhaft verminderte Fruchtbarkeit sein. Vor allem Jungen zwischen dem 12. und 18. Geburtstag sind zu etwa 65% betroffen. Die deutsche Industrie hängt zu 100% vom Import von Metallrohstoffen wie Mangan, Kupfer, Nickel und Kobalt ab. Experten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und des Deutschen Zentrums für marine Biodiversitätsforschung in Wilhelmshaven haben bei einer Expedition im Zentralpazifik in 4000 Metern Wassertiefe ein Gebiet mit wertvollen Manganknollen entdeckt. Neben diesem Vorkommen von rund 5 Millionen Tonnen gibt es weitere vielversprechende Felder. Ein Abbau der Manganknollen ist jedoch erst in 5 bis 10 Jahren realistisch. Zunächst müssen Technik und Abbauverfahren weiterentwickelt werden. Die Metalle Nickel, Kupfer und Kobalt machen rund 3% der kartoffelähnlichen Knollenmasse aus. Weltweit arbeiten Wissenschaftler an Tauchrobotern, die eines Tages Rohstoffe möglichst schonend vom Boden der Tiefsee einsammeln sollen.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Verena Gonsch.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Organische Abfälle zersetzen und die entstehenden Stoffwechselprodukte für die Produktion neuer Lebensmittel nutzen. Und das auch noch auf Mond und Mars, also im Weltall? Genau daran forschen gerade Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln. Sie haben eigens den Biofilter CROP entwickelt. CROP steht für Combined Regenerative Organic Food Production. Die Wissenschaftler entwickelten ein Kreislaufsystem, das auf Basis von Lava, Steinen und einem Rieselfilter Urin in eine Nährstofflösung für Pflanzen umwandeln kann. Unser Reporter Daniel Schlipf war im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und hat sich den Biofilter mal ganz genau angeschaut.
Ja, wir befinden uns hier im Labor und am Rande des Raums stehen 26 Rieselfilterröhren. Das sind ganz normale Röhren, die runtergehen im Prinzip in 30 Liter Kisten. Da ist so eine Aquariumpumpe noch drin. Testleiter ist Dr. Jens Hauslage, Gravitationsbiologe. Der erste Schritt, um diesen Kreislauf hier in Schwung zu bringen, ist der Urin.
Genau, wir haben hier im Labor haben wir synthetischen Urin. Ich werde immer gefragt, warum nehmt ihr keinen menschlichen Urin? Den könnten wir auch nehmen, aber einfach wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Und wir haben gesehen, dass das Verhalten der Röhre mit synthetischen bzw. mit echten Urinen vergleichbar ist. Das ist eigentlich das Gleiche.
Wir schrauben jetzt den Kanister gerade mal auf.
Richtig, hier ist der Tank. Und hier ist synthetischer Urin angemischt und fertig. Und der fängt auch schon so ein bisschen an zu riechen. Das riecht man also auch schon. Der zersetzt sich schon.
Ja, also ich stelle mir wirklich vor, ich bin irgendwie auf dem Mond oder auf dem Mars. Und dann gucke ich, wie mache ich am besten irgendwie einen Kreislauf, dass es da oben funktioniert.
Ja, genau, richtig. Wir nehmen jetzt mal den Mars. Wir leben auf dem Mars, haben wir das Problem, wir müssen Pflanzen großziehen, damit wir uns ernähren können. Wir können natürlich Lebensmittel auch mitnehmen. Aber primär dann die Frage, wie ernähren wir diese Pflanzen? Und wir haben ein besonderes Gut, was wir immer mit uns führen, nämlich unseren Urin. Den können wir sehr einfach umbauen zu einer Nährstofflösung, zu einer nitrathaltigen Nährstofflösung und damit wieder Pflanzen zu ernähren, letztendlich um diesen Kreislauf zu schließen. Also nicht nur diesen Gaskreislauf, den Pflanzen und Menschen und auch Tiere halt haben über Sauerstoff und Kohlendioxid, sondern auch den Stickstoffkreislauf, um die Pflanzen zu ernähren, dass diese Pflanzen halt wieder Stoffe produzieren, die uns wieder ernähren.
Und den Urin, den wir hier gerade jetzt abgezapft haben, den schütten wir jetzt einmal in diese Röhre rein.
Genau, richtig. So, jetzt hat diese Röhre wieder 2 Liter Urin erhalten. Das ist ein sogenanntes Fatbatch-Verfahren, was wir hier durchführen. Das heißt, in unseren Anlagen, auch für die Zuhörer, wir haben 30 Liter Urin unten in einer Kiste. Diese pumpen wir zyklisch immer wieder über diese Röhre drüber. In der Röhre sind es kleine Mikroorganismen, die letztendlich erstmal aus dem Ammoniak Nitrit machen und dann aus dem Nitrit Nitrat. Das sieht man also auch hier oben an den Kisten. Da bildet sich so ein Salz an den Kisten. Und das ist letztendlich ein sehr nitrathaltiges Düngemittelsalz, was wir also dann aus dem Urin gewinnen können.
Und wenn man dann ein bisschen weiter nach links geht in dem Raum, dann kommt man im Prinzip zu dem Hauptdarsteller dieses ganzen Tests. Das sind Lavasteine. Herr Hauslage, inwiefern spielen diese Lavasteine bei Ihren Tests hier eine ganz entscheidende Rolle?
Ja, die Lavasteine nutzen wir als eine Art Bodenersatz. Wenn wir darüber nachdenken, wir brauchen Mikroorganismen, um alle biologischen Abfallstoffe in einem geschlossenen System wieder zu recyceln. Das Problem ist, dass man einfache Erde, wie wir sie hier auf der Erde haben, in einem geschlossenen System nicht so einfach benutzen kann. Für unsere Anwendung, sprich für Habitate auf Mond und Mars, brauchen wir also etwas, was genau das Gleiche kann wie die Erde hier auf der Erde, aber abgeschlossen ist bzw. besser zu kontrollieren ist. Und dafür haben wir uns für Lava entschieden, weil die Lava nicht nur eine sehr hohe Oberfläche hat, sondern auch sehr, sehr viele kleine Löcher und Höhlen und letztendlich diese Bodenstruktur, diese Mikrostruktur des Bodens sehr gut abbilden kann in einem festen Zustand. Das heißt, wir nutzen hier ein Konsortium von Mikroorganismen, von Bakterien auf und in dieser Lava, die letztendlich für uns biologische Abfallstoffe, primär hier bei uns Urin, abbaut wieder zu einer Lösung, womit man Pflanzen düngen kann.
Das heißt, jeder dieser 26 Kanister wird tatsächlich jeden Tag einmal wieder neu mit Urin befüllt.
Ja, das ist richtig. Also wir simulieren hier so eine Art virtueller Astronaut oder 26 Astronauten. Die einen geben jeden Tag 1 Liter Urin dazu, die anderen jeden Tag 2 Liter Urin, um einfach die Leistungsfähigkeit dieser Filter zu untersuchen. Und dann kann so eine Filtersäule etwa mit 1,50 Meter Höhe, Durchmesser 10 cm, ohne Probleme die Urinmenge eines Menschen pro Tag auch verstoffwechseln. Also diese PVC-Röhren, die sind gefüllt mit dieser Lava und Wasser rieselt einfach über diese Lava drüber. Ein sehr einfaches Prinzip, ein Rieselfilter kennt man schon aus der Aquarientechnik, auch schon seit Jahrzehnten. Aber das Problem war immer, dass man noch nie daran gedacht hatte, so einen Aquarienfilter mal mit 100%igem Urin zu fahren, um die Nitrifikation, sprich also die Umwandlung vom Ammoniak, das was stinkt beim Urin, in Nitrat, in diesen anorganischen Düngemittelstoff, also in ein Stickstoffprodukt für Pflanzen umzuwandeln.
Und das ist es im Prinzip hier schon?
Im Prinzip ist es das schon, richtig. Ja. Ein sehr einfacher Aufbau. Wir haben uns damals auch gesagt, wir möchten ein System entwickeln, was einfach vom Aufbau ist, kostengünstig vom Aufbau her ist. Es ist ein sehr stabiles und funktionierendes System. Was genau darin passiert, das ist jetzt unsere Forschungsaufgabe. Damit wir die Erfahrung halt auch bekommen, funktioniert so ein System unter diesen reduzierten Schwerkraftbedingungen wie auf Mond oder Mars.
Und bis wir das Ergebnis haben, fließt hier im Labor im DLR in Köln noch einiges Urin durch die Rohre.
Das ist richtig, ja.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Daniel Schlipf berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von William Fitzsimmons. Die CD mit dem Titel Charleroi, Pittsburgh, Volume 2 erschien bei Grönland. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.